Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nils Münkemeier, Musikerkarriere. Was kann dieser Begriff bedeuten heute? Der Hype um Annalena Trepko fällt einem da ein oder der Hype um Lang Lang, den Pianisten. Wie machen die das? Tauchen aus dem Nichts auf und schwimmen, dank einem riesigen Medienapparat im Nacken, plötzlich ganz oben.
Ja, also ich meine, ich denke, in erster Linie ist es natürlich so, dass das Publikum oder der Hörer nimmt in erster Linie wahr, ah, jetzt ist da plötzlich jemand ganz oben, aber tatsächlich geht ihm ja sehr viel Arbeit voraus. Also das ist ein bisschen das, was man vielleicht von außen gar nicht so mitkriegt, wie viel der Musiker im Vorfeld arbeitet, auch wie viele Verbindungen man dafür schaffen muss, damit man an diesen Medienapparat, wie Sie das eben genannt haben, dass man da überhaupt, dass der für einen zur Verfügung steht, das ist ja auch nicht normal. Also dafür muss man schon vorher eine Menge tun, was eben im Verborgenen bleibt.
Jetzt geht dem viel Arbeit voraus, sagen Sie, da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen. Wenn dieser Medienapparat anspringt, was passiert dann? Also was wollen die Leute? Was wollen wir als Publikum? Auf was springen wir an?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn wir das so ganz genau wüssten, dann hätten wir ja nur Hits. Also ich denke, in erster Linie ist es natürlich so, dass wir, oder so geht's mir auch selbst, wenn ich eine CD höre oder wenn ich merke, da wird ein Künstler aufgebaut, worauf ich anspreche, ist vielleicht einmal das, dass ich den Künstler irgendwie menschlich finde und sympathisch und dass ich interessant finde, was er an Musik macht. Und dann denke ich auch, hat das sehr viel damit zu tun, ob er mir eine Projektionsfläche bietet. Das heißt, wenn ich dem Künstler zuhöre und wenn ich ihn sprechen sehe, dass das 1:1 ist und ich das Gefühl habe, der sagt was über mich. Das heißt, ich höre zum Beispiel die CD und ich verstehe, was er sagt und das rührt was an in mir. Und das ist ja was zum Beispiel oft auch nicht so gut funktioniert, dass dann im Gespräch der Künstler plötzlich total anders ist oder man merkt, das Bild, was zum Beispiel in den Fotos vermittelt wird, stimmt nicht überein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das 1:1 geht. Und ich denke, das ist auch sicherlich eins der Erfolgsgeheimnisse von Lang Lang. Ich meine, er spielt genauso, wie er spricht. Und er ist, glaube ich, schon sehr authentisch. Und das finde ich auch sympathisch.
Wenn jetzt zum Beispiel Lang Lang jetzt ganz oben auf dieser Hype-Welle mitschwimmt, bei ihm gibt es sicher nicht die Gefahr des Shootingstars. Also Shootingstar ja eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung, Sternschnuppe, die hell aufleuchtet und dann wieder verglüht. Aber es gibt doch jetzt abgesehen von Netrebko, abgesehen von Lang Lang, gibt es doch bestimmt auch junge Künstlerinnen, Künstler, die wirklich nach oben gespült werden und dann ohne ihr eigenes Zutun, ohne ihr eigenes Wissen und Wollen auch dann wieder untergehen. Also welche Macht hat dieser Medienapparat, wenn der anspringt?
Naja, riesig natürlich. Das wird ja auch perfekt durchgestylt. Das heißt, jetzt zum Beispiel kommt eine CD raus und dann punktgenau zum Veröffentlichungsdatum kommt dann ein Interview im Fernsehen und ein Interview im Radio und die CD wird dann noch auf einem anderen Sender gespielt und dann gibt es noch die Printmedien, am besten noch alles auf dem Titelblatt und ich meine, das wird sozusagen von allen Seiten eingekreist und in den Plattenläden wird es dann größer ausgestellt. Also das heißt, es wird natürlich versucht, da wirklich diese Apparatur in Gang zu setzen, sodass man der CD am besten gar nicht ausweichen kann. Aber dann ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel eben, sagen wir, jemand verkauft eine CD, so diese One-Hit-Wonder, das gibt's ja nicht nur beim Pop, das gibt's ja auch in der Klassik und dann funktioniert die zweite CD nicht so gut und ich meine, das ist wahnsinnig teuer, so viel Medienarbeit zu machen und wenn dann die Verkaufszahlen nicht stimmen, dann wird das knallhart wieder ausgesiebt. Und da kann auch der Künstler ja gar nicht so viel machen. Ich meine, die CD ist ja schon gemacht zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskommt. Also der Künstler hat aktiv an diesem Prozess, außer vielleicht in Interviews, ja gar nicht so viel Einfluss. Also das ist ja auch tatsächlich das, wo die Plattenfirma das auch nach eigenem Gutdünken machen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Fotos sind und die Plattenfirma möchte gerne, dass die neue junge Geigerin ganz besonders sexy ist und die junge Geigerin weiß es vielleicht nicht besser oder wird unter Druck gesetzt, zum Beispiel, dass im Vertrag festgehalten ist, die Fotos werden von der Plattenfirma ausgewählt, ja, dann sind die Fotos vielleicht eine Spur zu billig, weil man gleich daneben gegriffen hat, ich sage jetzt mal ein Beispiel, und dann kommt die CD raus, vielleicht mit Bach oder mit Mozart-Violinkonzerten und dann ist die Geigerin dann auf dem Titelblatt und sieht nicht so ernst zu nehmen aus und dann gibt es schlechte Kritiken. Ich meine, das ist ja sehr so eine Art Schneeballeffekt. Also kann ja schnell passieren. Und ich meine, zum Beispiel, ich glaube, dass wenn Vanessa May zum Beispiel dasselbe Repertoire mit mehr Klamotten gemacht hätte, hätte es vielleicht nicht funktioniert, aber mit der gleichen Aufmachung mit Mozart hätte es sicherlich eben auch nicht geklappt. Sie hat ja zum Beispiel versucht, eine Karriere als ernsthafte Geigerin zu starten und es haben sich alle nur darüber kaputt gelacht.
Und sie ist ja auch wieder verschwunden in der Versenkung. Aber jetzt nehmen wir die anderen jungen Geigerinnen, die alles andere als Eintagsfliegen sind. Julia Fischer, Arabella Steinbacher, Janine Jansen, Baiba Skride, Lisa Batjaschwili. Was haben die anders, was haben die besser gemacht als Vanessa May? Also jetzt mal abgesehen von der musikalischen Qualität. Sie wissen, was sie wollen, sie sind gut, sie sind nicht naiv und wissen, den Apparat für sich zu nutzen. Aber kann man denn sagen, dass die es leichter hatten, dass sich ihre musikalische Qualität durchsetzt, dass Publikum und Kritik von Anfang an auf diese Qualität geachtet haben, weil sie eine gute Fotografin, einen guten Fotografen hatten am Anfang?
Ich meine, man muss ja auch mal sagen, also Julia Fischer zum Beispiel ist wirklich alles andere als auf ihre Kleider fixiert. Also die ist wirklich einfach als Musikerin unglaublich ernsthaft. Und ich meine, sie hat ja ihre Karriere auch zum Beispiel nicht durchs CD-Geschäft gemacht. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Es gibt ja Leute, die durch die CD bekannt werden. Ich meine, Lang Lang zum Beispiel war ja in Europa total unbekannt zum Zeitpunkt, wo seine CDs rauskamen. Also, und dann kam halt eine CD, ja, das Carnegie Hall Debüt, und ich hatte bis dahin noch nie von dem gehört, und in Amerika halt eher schon. Also das heißt, da war das ja zum Beispiel so, dass er in Europa durch die CD eben sehr eingeführt wurde, während Julia Fischer zum Beispiel seit Jahren überall konzertiert und eigentlich relativ spät dann erst angefangen hat, auch CDs zu produzieren.
Eine, die sehr früh angefangen hat, CDs zu produzieren und die den Markt seit Jahren, seit Jahrzehnten mitgestaltet, mitprägt, ist die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Warum funktioniert das bei ihr so gut?
Naja, sie ist die Madonna des klassischen Musikmarktes, würde ich sagen. Also das heißt, sie hat ja angefangen und war eher das brave Mädchen, das ernsthaft übend im Zimmer stand. Und dann kam der große Karajan und hat sie entdeckt. Und dann ist sie leicht erstaunt in die Welt getaumelt, aber hat so genial gespielt, dass alle hingerissen waren. Ich meine, so ist sie ja längst nicht mehr. Das heißt, jetzt ist sie ja eigentlich eine glamouröse Person, die in großen Abendroben auf den Covern ist und immer perfekt gestylt und auch Programme macht, die viel mehr eigentlich auch auf die Masse hinzielen. Sehr geschickt, wie bei Gubaidulina Bach, hat sie sehr geschickt moderne Musik mit Bach-Konzerten verknüpft, und das Ganze aber mit so einer spirituellen Aura, und dann das Foto ist in Schwarz-Weiß. Also ich meine, sie erfindet sich auch immer wieder neu, und ich glaube, dass das auch das Geheimnis ist, was sie hat.
Den Starkult, den kann man gut oder schlecht finden, aber es gibt ihn. Jetzt könnte man auch sagen, es ist vollkommen egal, ob man ihn gut oder schlecht findet, aber er ist notwendig. Damit zum Beispiel Leute, die sonst wenig Zugang zur klassischen Musik haben, einen finden, einen Zugang. Wenn sie Lang Lang hören, das aufregend finden und dann anfangen nachzuschauen, was gibt's denn da vielleicht sonst noch Spannendes. Wie halten Sie es, Nils Mönkemeyer, mit dem Starkult? Braucht es dem, dass man sozusagen Zugpferde hat?
Ach, ich glaube schon. Ich meine, das ist ja überall so. Ich meine, wir lieben, glaube ich, einfach Leute nach oben zu hieven und sie dann zu idealisieren. Ich glaube, das ist ein Teil des Menschen. Ich meine, das gibt es in der Politik und bei den Schauspielern und genauso auch bei den Musikern. Ich glaube, das ist gar kein großer Unterschied.
Wie war denn das eigentlich früher? Wenn man an die Stars von früher denkt, dann Paganini oder an den Kastratenkult?
Der war ja noch extremer vielleicht. Ich meine, da kam ja noch diese ganze erotische Komponente dazu. Aber ich glaube, das ist gar nichts Neues. Ich meine, dass wir jemanden idolisieren und nach oben stellen und dann mit großem Tara wieder stürzen und wieder aufbauen. Ich meine, dieser Mechanismus, denke ich, ist bei Britney Spears der gleiche wie bei Berlusconi, wie Sie wissen, was ich meine. Sonst, glaube ich, haben sie vielleicht nicht so viel gemeinsam, aber wie wir als Menschen mit den Promis umgehen. Ich meine, darum gibt es auch die Yellow Press, diese Zeitungen, die nichts anderes machen, als Klatsch über irgendwelche Stars oder Möchtegern-Stars zu verbreiten.
Also diese Lust am Märchen, am Glanz, am Mythos. Wie ist das aber wirklich mit dem Mythos vom Musiker? So nach dem Motto, Talent setzt sich schon irgendwann durch. Irgendwann springt der Apparat an, es kommt ein großes CD-Label, es kommen die Konzertveranstalter und die Agenten und dann kommt das Publikum. Aber von der Künstlerseite her braucht es nichts außer Talent. Wenn einer gut spielen kann, dann wird er schon entdeckt irgendwann und alles geht von allein. Warum ist dieser Mythos so mächtig?
Ja, es hat vielleicht was damit zu tun, dass ich stelle jetzt mal so ganz wild eine küchenpsychologische Theorie auf. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo der Künstler vielleicht sehr ehrgeizig ist und ganz offen sagt, ich möchte an die Spitze, dann ist das natürlich, das ist eine Art Kampfansage. Das ist sozusagen, harte Arbeit setzt sich durch. Und wenn aber jemand entdeckt wird und plötzlich eben so sternkometenhaft nach oben kommt und da erstrahlt, dann hat das vielleicht so einen minimalen Hauch, dass jeder sich im Stillen denken kann, vielleicht passiert mir das ja auch mal. Also ich glaube, dass das dieser Traum, nur dass man sich da reindenken kann. Und dadurch, dass man überhaupt nicht weiß, wie das passiert ist, sind alle Wege möglich. Das heißt praktisch, die Fantasie wird dadurch so angeregt, dass ich mir selber eben vorstellen kann, ich wäre vielleicht auch mal da. Nur ganz hypothetisch, aber ich glaube, das reicht schon für die Mystifizierung, Mythifizierung, ich weiß nicht.
Wenn Sie von Kampfansage sprechen, was kann man denn selber tun für die Karriere? Jenseits des Starkults, wo man nach oben gespült wird und sich entweder halten kann oder dann halt wieder untergeht. Jenseits aber auch von Nischenkarrieren, die in engen lokalen Grenzen ablaufen. Sie sind ein Musiker, der seine Karriere selber macht, und Sie machen sie zielgerichtet, langsam, bedächtig, Schritt für Schritt, und Sie sind dabei sehr erfolgreich. Wie machen Sie das? Was machen Sie anders?
Sehen Sie, ich glaube gar nicht, dass ich so viel anders mache. Ich denke eher, ich habe eigentlich relativ spät entschieden, dass ich das wirklich möchte. Und ich habe eben vorher, als ich noch studiert habe, oft mitbekommen, dass Kollegen von mir so eine Möglichkeit bekommen haben, wie ich bei dem Label Sony, dass ich exklusiv unter Vertrag genommen wurde. Und dass diesen Kollegen eben oft so ging, dass sie eigentlich dafür noch nicht fertig waren. Dann haben sie eine CD gemacht, die dann eben nicht so gut ankam, oder haben den Druck nicht ausgehalten, weil man ja auch wirklich dann sehr im Rampenlicht steht, und sind dann daran eben gescheitert. Und ich habe deswegen mir immer gesagt, dass es gut ist, langsam voranzugehen. Und ich meine, was lange währt, wird endlich gut. Also ich möchte ja auch noch in 20 Jahren spielen.
Mhm. Seit wann sind Sie auf Ihrem Weg?
Naja, so gute 7, 8 Jahre. Aber das ist eben auch das. Ich meine, ich habe angefangen und habe mir überlegt, ich möchte eigentlich wirklich gehört werden mit dem, was ich mache. Und solistisch spielen ist genau mein Ding. Und ich meine, am Anfang hatte ich 2 Konzerte im Jahr und die waren auch nicht besonders wichtig. Also man fängt wirklich dann an, Schritt für Schritt auch Leuten vorzustellen, Leute um Hilfe bitten, alle diese Dinge. Ich meine, das dauert ziemlich lange.
Lassen Sie uns mal ganz konkret über diese einzelnen Dinge sprechen, was es alles noch zusätzlich braucht, zum Talent gut spielen zu können. Was kommt dazu? Kontaktfähigkeit?
Absolut, ja. Ja, also ich meine, das Wichtigste, wenn man eine Verbindung aufbauen möchte, ist natürlich das Netzwerk. Das heißt, ich brauche wirklich viele Leute, und ich meine zum Beispiel gerade beim klassischen Musikmarkt, so groß ist der nicht, und viele Leute kennen sich und jeder redet über jeden. Das ist ja auch eine höchst menschliche Eigenschaft, und in dem Fall kann sie auch sehr hilfreich sein. Das heißt, ich spreche mit einer Person und die erzählt vielleicht der nächsten und so weiter. Ich meine, das ist eben auch ein Multiplikatoreneffekt, den man da nutzen muss. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich Lust habe, mit Leuten zu sprechen und auch im weiteren Sinne keine Scheu habe, so bescheiden wie möglich trotzdem zu sagen, dass ich der Tollste bin. Ich meine, das ist so eine Gratwanderung, an der man Spaß haben muss.
Können Sie mir ein bisschen mehr erzählen über dieses Netzwerk, wie das funktioniert, wie man sich das aufbauen kann?
Also sagen wir, Pusemuckel hat eine Konzertreihe, und 4 der Konzerte sind für junge Künstler. Und ich möchte da unbedingt spielen, und ich weiß aber, dass die Person, die diese Konzerte vergibt, schwierig ist oder vielleicht, sagen wir, schwer zu erreichen ist. Oder es gibt ein Kuratorium zum Beispiel, das die Konzerte vergibt. Das heißt, dann schaue ich mir an, wer sitzt da im Kuratorium, kenne ich davon jemanden. Im besten Fall kenne ich vielleicht eine Person und spreche dann mit der. Oder ich kenne keine Person, dann muss ich überlegen, wen kenne ich, der diese Person kennt. Dann muss ich da hingehen, sagen, hallo, und ich wollte übrigens unbedingt damals spielen, könnten Sie oder könntest du mich mal empfehlen? So in der Art zum Beispiel, das könnte so ein klassischer Weg sein. Und dann nach dem Konzert muss ich natürlich, dann habe ich das Konzert, dann versuche ich, so viele Leute, die in der Umgebung sind und die mir irgendwie helfen könnten, einzuladen. Und dann hoffentlich kommen 1 oder 2, wahrscheinlich kommen sie nicht, aber sie haben zumindest einmal kurz meinen Namen gelesen und so weiter. Also das ist eine ziemlich langwierige Angelegenheit.
Das heißt, man muss lernen, sich zu verkaufen. Man muss also auch ja nicht nur spielen, sondern auch sprechen können. Also sprechen vor den Verhandlungspartnern genauso wie vor Publikum, oder?
Ja, also ich meine, das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil das, glaube ich, hätten wir jetzt vor 50 Jahren noch nicht gesagt. Also das ist tatsächlich auch was, wo ich denke, dass sich da der Musikmarkt verändert.
Inwiefern?
Ja, das ist eben genau das, was ich auch meinte vorher mit Alle Sophie Mutter. Also das früher, glaube ich, war, ich sag mal, auf Englisch sagt man ein Nerd, also so ein bisschen so eine Art Strebertype, sag ich mal, ja, der eben sozusagen nur übt und nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt und offensichtlich noch nie irgendwas anderes von der Welt mitbekommen hat. Ich glaube, auf diese Leute fahren wir heute nicht mehr so ab wie früher. Ist jetzt ein bisschen polemisch gesagt, aber ich denke, trifft durchaus zu.
Heißt das, die Musik allein ist zwar gut, aber reicht nicht. Eine Musikerin, ein Musiker muss heute nicht mehr nur ein paar Stücke hintereinander stellen im Konzert, sondern sich genau überlegen, was er da macht. Es muss dramaturgisch aufgebaut sein, einen spannenden roten Faden haben und dann muss er dann am Schluss dieses Projekt dann auch noch verkaufen
können. Ja, absolut. Ich meine, Projekte vorzustellen, dann muss man, ich meine, die Konkurrenz ist hoch. Es gibt unglaublich viele CDs, die ständig auf den Markt kommen. Das heißt, man braucht wirklich was ganz speziell ist und ich denke, es ist wichtig, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat und selbst sei es nur, dass man ein bisschen schräg ist. Und ich sage jetzt mal, extremes Beispiel ist Nigel Kennedy, wo jeder sofort ein Bild von ihm hat. Also diese Art von, wie sie so schön bei der Plattenfirma sagen, unique selling points, die braucht es schon. Und ich denke eben auch diese Fähigkeit, dass man mit den Medien gut umgehen kann, dass man gerne Interviews gibt, dass man auch sich von Videokameras nicht einschüchtern lässt, dass man mit dem Publikum Kontakt aufnehmen kann und dass man eben nicht so wirkt, als käme man gerade aus Hinterstraubing oder Oberammergau und hätte irgendwie sein Leben nichts anderes gesehen als sein Übezimmer. Ich glaube einfach, das ist nicht so attraktiv. Man muss auch ein bisschen leben können und man muss auch was davon wissen. Ich glaube, sonst versteht einen irgendwie keiner mehr.
War das eigentlich für Sie schwieriger? Sie sind keine attraktive junge Geigerin und zweitens, ja, eben, sie spielen nicht Geige, sondern ein Instrument, das für viele doch noch immer weniger interessant ist als eine Geige. Sie spielen Bratsche.
Ich glaube aber auf der anderen Seite wiederum, es gibt auch den gegenteiligen Effekt. Es gibt ja auch das, dass Leute sagen, ah, das ist ja Bratsche, was ist denn das? Das ist ja interessant. Also ich meine, das ist ja die Aufgabe der Plattenfirma, genau diese Dinge gut zu vermarkten. Ansonsten, sicherlich denke ich, dass es vielleicht... aber ich meine, 50% der Bevölkerung oder ich weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl sind ja auch Frauen, die vielleicht dann den gleichen Effekt mit dem Mann haben, den Sie jetzt ansprechen mit einer jungen Geigerin zum Beispiel. Also ich meine, ich glaube, vielleicht hebt sich das im Endeffekt dann wieder auf, dieser junge Frauen hübsch und im schönen Kleid-Effekt. Ich weiß es nicht.
Gut, aber nochmal zurück zum Netzwerk, zu der täglichen Arbeit an der Karriere. Reisen Sie also herum? Knüpfen Kontakte zu Konzertveranstaltern, zu Geldgebern und so weiter. Was also früher die Bildungsreise eines Mendelssohn war, dann kann das heute die Akquisitionstour eines Bratschers sein.
Ja, sicher. Also ich meine, es gibt ja das gleiche Pendant, gibt es noch. Es gibt diese Vereine, in denen sich hauptsächlich gut betuchte, adelige und an Musik interessierten Damen befinden, die Hauskonzerte veranstalten. Das ist ja nichts anderes, als wenn Mozart nach Prag fährt, um den Fürsten XY vorzuspielen. Also das Prinzip funktioniert schon noch. Ich glaube nur, der Unterschied ist eben der, dass unser Bildungsbürgertum auch nicht mehr so existiert wie früher. Das heißt, das hat natürlich leider auch ein bisschen was mit dem Niedergang unseres Bildungssystems überhaupt zu tun. Das heißt, viele Leute wissen nicht so viel über Musik und ich glaube, dass auch da eben der Punkt einsetzt, wo tatsächlich die Vermarktung und die Projektionsmöglichkeit auf einen Künstler und die Offenheit und die Weltgewandtheit eines Künstlers noch wichtiger werden.
Das CD-Label auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Künstler mit seiner Offenheit und Weltgewandtheit. Und wer mischt dann noch alles mit?
Natürlich, das große Hauptfeld sind die Agenten. Das heißt, das sind Musikagenturen, große Agenturen, die die größten Konzertreihen der Stadt haben. Und die haben zum Teil eben eigene Künstler, die sie vertreten. Das heißt, die verkaufen die Künstler an Konzertveranstalter, damit man Konzerte bekommt. Und natürlich, die Agenten unter sich schieben dann auch die Künstler so hin und her. Das heißt also, natürlich möchte dann das Management aus Berlin gerne, dass der Künstler in Zürich spielt. Und vielleicht machen die dann einen Austausch. Und das ist sozusagen eine der Hauptbewegungen im Hintergrund, von denen das Publikum selten was weiß. Außer, dass sie vielleicht einige von den Namen kennen, weil die Agenten auch als Konzertveranstalter auftreten. Aber praktisch jeder etablierte Künstler hat im Hintergrund eine Agentur, die ihm zur Seite steht und die ihn eben anbietet an Konzertveranstalter.
Also der Normalfall ist, dass der Agent der ist, der die Künstler verkauft und der Konzertveranstalter ist der, der die Künstler einkauft.
Ganz genau, ja. Darum sind ja eben dann zum Beispiel die Agenturen, die Veranstalter sind, aber auch eigene Künstler haben, oft sehr mächtig, weil jeder möchte, dass ihre Künstler bei dieser Doppelagentur spielen. Und das heißt, dann kann der damit natürlich auch dann seinen Künstler noch mit ins Spiel bringen und sagen, na ja, dann nehmen sie erstmal sowieso, sonst wird das ja nichts. Also ich meine, diese, ja, das ist so ein ganzes Waggonspiel, was da im Hintergrund stattfindet, von dem wir eben überhaupt nichts mitkriegen. Und das ist eben so ein ziemlich wichtiger Punkt, wenn man das anfängt, dass man das zuerst selber machen muss. Das heißt, man muss sein eigener Agent sein und praktisch Künstler und so ein bisschen was Kaufmännisches und Teppichhändlerartiges selber haben, damit man ein paar Konzerte hat, damit dann die Agentur sagt, ach ja, sie haben ja schon was, das ist ja interessant und dann geht's los.
Und dann? Das Label.
Ja, dann gibt es eben die CD-Firmen natürlich, klar. Wie eben Sony, Deutsche Grammophon, Universal, Clavis. Also es gibt diverse Firmen, die eben extrem viel PR machen. Die CD wird ziemlich oft gekauft. Es gibt CD-Besprechungen, das heißt also dieser ganze Apparat, über den wir vorher schon gesprochen hatten, der hilft dann natürlich auch dadurch, dass dann der Name bekannter ist, möchten auch mehr Konzertveranstalter einen einkaufen, weil ja das Publikum den Namen schon kennt und man die Leute dann eher ins Konzert kommen. Also so, das alles ist so ein ganz verzahntes Business. Mhm. Sagen wir, es werden 5.000 CDs verkauft. 5.000 Leute, sagen wir, 4.000 finden die CD schön und kennen den Namen schon und haben darüber dann noch was in der Presse gelesen. Und dann, wenn der Künstler in der Stadt spielt, dann gehen sie da natürlich eher hin, als wenn sie die CD nicht hätten.
Jetzt haben Sie, Nils Münkemeyer, ganz viel von diesem Selbstmanagement gesprochen. Wie lernt man das aber? Wie ein Manager? Die haben ja auch ihre Headhunter, die das Netzwerk ganz genau kennen. Oder sie haben ihren Coach, der sie immer mal wieder auf Spur bringt. Spielt das bei Musikern eine Rolle?
Das ist, ja, ich denke schon. Also ich denke, dass das Wichtige daran ist, dass man jemanden hat, der einem beraten bei der ganzen Sache zur Seite steht. Das heißt, ich meine, gerade wenn ich anfangen möchte, eine Karriere mir aufzubauen oder auch wenn ich mittendrin bin und dann die Frage ist, wie werde ich jetzt hier vermarktet? Möchte ich gerne wie Vanessa May vermarktet werden oder doch lieber wie Frank-Peter Zimmermann? Ich meine, es gibt oft wichtige Entscheidungen, die anstehen oder zu welchem Label gehe ich? Solche Fragen sind zum Beispiel sehr wichtig. Wo es gut ist, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der anberät. Und das sind ja eben oft Leute, die eben PR-Arbeit machen. Das heißt, Agenten, die nicht an Konzertveranstalter verkaufen, sondern an die Medien, also Printmedien, Fernsehen und Radio. Und da eben dafür sorgen, dass man da gut platziert wird. Das heißt, die arbeiten eben oft Hand in Hand mit dem Label und die kennen eben oft, weil das wirklich so ein Beruf ist, wo das Netzwerken so wichtig ist, kennen die eben oft viele Dinge, die passieren und Strebungen und Neigungen des Musikmarktes, die eher geheim sind, weil viele ja also ihre eigene Suppe kochen. Also sie wissen dann zum Beispiel, was macht Universal, was macht Sony und wo wäre es jetzt am besten gerade hinzugehen. Und darüber spricht natürlich jedes Label nicht. Das heißt, sind eben am besten sucht man sich da jemanden, der das ganze Business gut kennt und eben viele Leute persönlich im Gespräch schon erlebt hat und der einem dabei noch beratend zur Seite steht.
Jetzt kennen Sie die Materie ziemlich gut seit vielen Jahren. Was meinen Sie, wie wird das weitergehen mit den Neigungen des Marktes? In der Wirtschaft ist die Maxime ja nach wie vor das Wachstum. Wie ist das in der Musik?
Ja, also ich denke, ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment eine Bestrebung dazu haben, dass es immer alles größer und noch mehr für die Masse und noch riesiger und noch mehr CDs und einfacheres Programm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dann wieder in die Gegenrichtung geht. Das heißt, dass vielleicht auch im Endeffekt der CD-Markt nicht mehr das Marktfeld sein wird, wo so viel Geld ist. Das heißt, dass die Konzerte wieder das Hauptfeld sein werden. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt eine wilde Prognose von mir, aber vielleicht in 40, 50 Jahren Label und Agenten dasselbe sein werden. Zum Beispiel sagen wir, Sony bringt eine CD raus, veranstaltet in verschiedenen Städten Konzerte und das Ganze ist ein Gesamtpaket. Und dazu werden dann noch die Journalisten eingeladen, die dann alles gleichzeitig machen können. Weil ich glaube eben, dass der Konzertmarkt ist viel langsamer als der CD-Markt im Moment. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine CD rausbringe, kann das sehr schnell passieren. Das heißt, wenn ich sie jetzt aufnehme, kann sie nach schon 2-3 Monaten erscheinen, wenn das Label schnell arbeitet. Wenn ich ein Konzert bekomme, egal wie gut es ist, meistens, also sogar die sehr guten Konzerte sind bereits 2 Jahre im Voraus ausgebucht. Das heißt, ich freue mich natürlich dann über ein Konzert in der Carnegie Hall, aber es ist erst in 2 Jahren. Das heißt, jetzt merke ich davon noch nicht so viel. Und wenn eben ein Label dann eine CD rausbringt und dazu nicht die richtigen Konzerte hat, dann verkaufen sie auch nicht so viel. Also das ganz simpel gesagt.
Also wie weit kann man da noch eigenen Einfluss nehmen auf diese Eigendynamik?
Für diese Dinge hat man ja dann jemanden, der einen im Hintergrund berät zum Beispiel. Der einen daraufhin berät, ja, vielleicht wäre das Erscheinungsdatum nicht so günstig, da kommt noch die und die CD auch noch raus. Oder zum Beispiel sagen wir, es kommt eine CD im Frühjahr raus, dann kann einem das sehr viel helfen, weil dann die Konzerte werden meistens so im Zeitraum von August bis November vergeben im Jahr, in den Jahren. Das ist dann, wenn die meisten Veranstalter ihre Konzerte planen. Das heißt, wenn ich eine CD rausbringe im Frühjahr und die läuft gut, dann wissen die Leute wieder mehr von einem und laden einen eher ein. Also insofern kann man versuchen, dass sich das gegenseitig hilft. Oder man muss eben tatsächlich versuchen, dass man eine extra Tournee aufsetzt für die CD-Produktion. So habe ich das jetzt gemacht. Aber das ist eben was, wo das ist immer eine Abwägungssache. Und ich glaube im Endeffekt, ich meine, die Welt dreht sich schon weiter und das Wichtigste sind im Endeffekt die Konzerte. Ich meine, eine CD-Produktion ist schön und das ist auch wichtig und die bleibt. Darum muss man sich eigentlich damit auch nicht so beeilen. Also ich glaube, die CD-Produktion bleibt länger und die Konzerte sind eigentlich die unvergesslichen Erlebnisse, für die man Musiker ist. Ich denke, die globale Vernetzung birgt natürlich die Gefahr, dass man selber als individueller Künstler in einem Riesenapparat ein bisschen verloren geht. Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, jede Entscheidung, die man trifft, liegt bei einem selbst. Und man darf sich eben nicht schnell locken lassen von zu viel schnellem Erfolg, sondern man muss vielleicht auch zwischendurch mal Nein sagen und absolut seiner Linie treu bleiben. Und wenn man das schafft und auch im richtigen Moment weiß, was zu tun ist, also eine gute Entscheidungsfähigkeit hat, ich glaube, dann geht man so schnell nicht unter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.